Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
So, die Faschingssaison hat begonnen. Deswegen nehmen wir heute schon im betrunkenen Zustand auf. Ja. Und wir sind auch geschminkt.
Ja, Hilaf, Alau.
Ich gehe als Gimli.
Ich gehe als Pappkarton. Aber Pappkarton. Verstehst du? Also wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber ich verstehe Karneval nicht. Karneval ist auch einfach nur 5 Tage durchsaufen, kotzen, irgendwo in seiner eigenen Kotze einpennen, mit irgendwelchen wildfremden Leuten rumbumsen und dann weitermachen.
Ja.
Und das unerkannt, weil man irgendein unangenehmes Kostüm anhat.
Ja, gut, das ist natürlich wirklich der große Vorteil, dass man, wenn man
sich wirklich... Ich würde als du gehen.
Wenn man sich wirklich sehr aufwendig verkleidet, dass man dann einfach auch so Sachen inkognito machen kann. Ich glaube, das ist auch wirklich so das, was viele Leute dann so ausnutzen. Ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass das so ein psychologischer Effekt ist, dass du halt, wenn du dich so komplett in andere Klamotten und weiß nicht, dir noch ein Bart anklebst, dass dein Gehirn auch denkt, weißt du, du bist dann in dem Moment nicht du und ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich mit der Tante da drüben jetzt mal, obwohl ich eigentlich eine Freundin habe oder verheiratet bin. Ich glaube schon, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein psychologischer Effekt ist.
Also ich weiß, dass du eine Sammlung von falschen Bärten hast. Was soll mir das jetzt sagen?
Ja, ist natürlich glatt gelogen. Nee, aber ich kann auch nicht, wir haben ja schon berichtet, dass wir bei der Gamescom LAN waren und das ist so bekanntlichermaßen in Köln und da gab es schon so erste, als ich abends ins Hotel kam, war da auch unten so eine Karnevalsfeier und allein schon die Tatsache, dass du irgendwo, ich bog so um die Ecke zu da, wo der Hoteleingang ist und dann standen halt draußen so 15 einfach verkleidete Leute, dann waren da am Rauchen und ich dachte so, was... Das stimmt mit euch nicht, weil du siehst aus wie Biene Maya, du hast dich irgendwie, weiß ich nicht, du hast so verlaufene Clownschminke im Gesicht. Das ist, keine Ahnung, das ist alles nicht richtig.
Nee, das ist wie so eine Parallelwelt. Parallelgesellschaft heißt das, glaube ich, heutzutage.
Ich finde es auch nicht, ich habe dann gestern, das ist ja auch immer groß im Fernsehen und so weiter, ne, und dann da diese, weiß nicht, wie heißt das, Sitzung, ne, wo die dann oben da auch immer irgendwie auf der Bühne haben, der noch ein paar Jokes reißt. Und ich verstehe auch nicht, wie die dann so, die haben dann so schrille Klamotten an, so in 8 verschiedenen Grüntönen, nichts passt zueinander. Ich weiß nicht, was man daran witzig findet. Also, weißt du, es erschließt sich mir überhaupt nicht. Das nee, war jetzt nicht.
Ist ja auch, also ich verstehe es halt auch nicht.
Der brasilianische Karneval hingegen.
Ja. Aber auch nur aus einem einzigen Grund.
Ja.
Weil es 40 Grad warm ist und kaum einer irgendwas anhat.
Ja, richtig.
Und Brasilianer beim Feiern einfach besser aussehen als
Deutsche. Ja. Wir würden uns da auch sehr gut machen.
Ja.
in so einer Hotpants und bauchfreiem
Tanktop. Ja, schon. Als kleine Samba-Maus sehe ich mich.
Ja, das ist schon. Ich glaube, wir wären eher die den Wagen ziehen müssen vorne oder so. Kann ich mir auch vorstellen. Oh Mann, ey. Naja, gut.
Ja, was ist sonst noch so passiert diese Woche?
Ist jetzt eigentlich, also war diese Woche schon Stillstand, so mit Aschermittwoch und so, oder kommt das jetzt
nicht? Nee,
so
es kommt jetzt erst Montag, Dienstag.
Ah, ja, okay.
Also Montag, Dienstag gar nichts in Deutschland. Weil der komplette mittlere Bereich von Deutschland einfach tot ist. Mhm. Und Mittwoch kommen die ersten wieder aus ihren Löchern.
Okay. Tja, was ist sonst noch Großartiges passiert?
Zelensky war gestern ganz geil in Amerika.
Ja,
also. Ich habe noch nie sowas Unangenehmes gesehen. Es war insgesamt alles zusammen, war einfach nur unangenehm.
Ja, also ist, man weiß gar nicht, was man, also ja. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist wirklich...
Wenn ich ja richtig, also wen ich überhaupt nicht mag, ist ja dieser Vance. J.D. Vance. Der ist so unangenehm, wenn du den nur anguckst, dann das fühlt sich so schlimm an, wenn man den anguckt.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der, weil ich finde, als der als Vizepräsident nominiert wurde, haben wir alle so gedacht, naja, okay, dann hat man aber in dem Wahlkampf eigentlich gar nicht so viel von ihm mitbekommen. Also hier jedenfalls nicht, in den USA vielleicht schon, aber und jetzt taucht er ja das erste Mal so richtig auf, ne? Da hat er ja halt da in München bei der Sicherheitskonferenz das Ding rausgehauen und jetzt gestern auch mit Zelensky da in dieser Diskussion. Und ich finde den schon, der Eindruck, den ich jetzt habe, der ist schon auch gefährlich, der Typ. Weil im Gegensatz zu Trump kriegt der halt auch 5-Grade Sätze raus. Weißt du, was ich meine? Und der hat, also der ist gleich perfide, aber kann das auch noch, weil bei Trump habe ich gestern auch wieder gedacht, als er sich da so mit Zelensky gebettelt hat, wenn er dann immer so 5-mal hintereinander dasselbe sagt, so und so, so der sagt ja auch immer so Sätze, die nur aus 3 Worten bestehen oder so. Dann denkt man, also da hat man immer noch so den Eindruck, dass man denkt, okay, der Typ ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen hohl. Und das mildert es dann, also weiß ich jetzt nicht.
Das macht es eigentlich noch schlimmer, aber
ja, irgendwie macht es ganz schlimmer, so schlimm. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen wie so ein seniler Opa halt. Aber der Vance, der ist halt natürlich auch noch jünger und weiß auch nicht, es ist alles so schlimm.
Ja, ich finde das auch, ich finde das so unangenehm. Und vor allem, was ich halt so unangenehm finde, ist, ich finde halt, das, was gestern passiert ist, also A, dass die Diskussion öffentlich stattgefunden hat, habe ich vorher noch nie so gesehen, sondern normalerweise kenne ich das so, Fototermin, dann gehen die Türen zu und dann let's go, können wir diskutieren. Aber hier, dass das alles so öffentlich war, also für mich sah das eher aus wie so eine öffentliche Hinrichtung, die von vorne bis hinten geplant war, um den Typen einfach so krass zu egal, was er jetzt gesagt hat oder nicht gesagt hat, sondern um den einfach nur bloßzustellen und zu zeigen, wie krass Amerika doch ist und um jetzt eigentlich einzuleiten, dass man mit Putin auf Kuschelkurs gehen könnte.
Ja, also mir war es auch jetzt nicht so ganz klar. Ich glaube, das war ja so eine Art Pressekonferenz. Also der ganze Raum war ja auch voll mit Journalisten. Und daran ist das ja irgendwie so eskaliert, dass Zelensky halt auf Journalistenfragen geantwortet hat. Und dann sind die beiden ihm ja da so ins Wort gefallen und so. Also, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es ist alles sowieso, das ganze Thema Politik ist auch hier in Deutschland, jetzt nach der Wahl mit... das ist alles so schlimm. Morgen ist in Hamburg, also am Sonntag.
Stimmt, morgen wird in Hamburg gewählt, ne?
In Hamburg auch Wahl, muss ich wieder los, meine Kreuzchen machen. Ja, mache ich natürlich auch, aber es ist schon sehr frustrierend, gerade alles, was so mit Politik zu tun hat.
Ja.
Ansonsten, ich weiß nicht, habe ich das irgendwie, also ist dieser Honeypoo-Clip, den es jetzt gerade gab mit diesem Typen, der da so Kohle gewonnen hat und der sich so ein bisschen, also war das alt oder waren die Stream Awards jetzt gerade?
Es war nicht Stream Awards, es war auf der LAN.
Ach, das war auf der LAN?
Ja.
Ach so.
Also ich weiß nicht, worum es da geht, aber ich weiß, dass es auf der LAN war.
Okay. Ich dachte, ich hatte in einem der Clips was mit Stream Awards gehört und dachte, habe ich das total verpasst? Aber nee, okay, dann. Ja,
worum geht's da eigentlich?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Da war so ein Dude, der hatte irgendwie bei einem irgendwie gearteten, weiß nicht, Turnier, Gewinnspiel, keine Ahnung, hat er irgendwie 10.000 Euro gewonnen. Und dann glaube ich, ich krieg's jetzt auch nicht so richtig zusammen, sollte er eigentlich halt kurz interviewt werden. Und derjenige, den, glaube ich, interviewen sollte, war No Way. Ich bin mir aber nicht, also er ist jetzt Halbwissen. Und der war aber irgendwie nicht da und dann hat halt Honeypoo das spontan übernommen. Und daraus ergab sich dann halt, und der Typ, das meinte sie dann hinterher, also der Typ hatte wohl irgendwie offensichtlich gar keinen Bock auf sie. Also er fand sie irgendwie kacke und dann fand sie ihn auch kacke. Und dementsprechend ist halt dieses Interview so gelaufen, dass sie sich dann da mehr oder weniger angeschwiegen haben.
Ich gucke jetzt gerade hier rein in Klippe, um das mitzukriegen.
Und er, aber er hat ihr auch halt so echt ein bisschen miese Sprüche reingedrückt, so, weil sie war dann ja im Bild zu sehen und er meinte dann zu ihr, guck mal hier, Streamzahlen gehen runter und so. Und sie, und ich meine, wer Isa so ein bisschen kennt, weiß auch, dass
das nicht hier
sowas ist. Nicht unbedingt sagen lässt. Und dann hat sie ihn halt auch so ein bisschen gefrontet und daraus ist dann halt so ein bisschen diese komische Situation entstanden. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, war es jetzt auch nicht so wirklich dramatisch. Also, ja.
Naja. Ja, und sonst? Gibt es sonst irgendwelche Drama-Sachen? Nee, eigentlich nicht, ne?
Nö, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe irgendwie gefühlt, also bei mir ist nicht wirklich groß was hängen geblieben.
Ja, aber du hast auch die Drama-Plattform nicht mehr, ne?
Nee. Ich habe mich ja von Twitter oder X verabschiedet. Von daher, ich kriege nur noch Feel Good News auf Instagram. Ja, das ist natürlich, jetzt lebe ich hier so ein bisschen in meiner eigenen Bubble, aber
ich glaube, okay, ist auch schön.
Ja, ist ganz okay.
Ich glaube, ist gut. So, ja, heute 1993, glaube ich, ne? Ja, 1993.
Ich glaube, da sind geile Sachen passiert.
Was fällt dir ein zu 1993?
Weiß ich nicht, gar nichts. 1993. Weiß ich nicht. War da was, also war da so was richtig Weltbewegendes, oder?
Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt so spontan.
Nee, aber so, also ich glaube, also so Mitte der 90er war schon, also war einfach eine geile Zeit. Da glaube ich, kommen schon Sachen, an die ich mich halt dann auch noch gut erinnern kann.
Ja, ich glaube,
das war auch. Ja meine Sturm- und Drang-Zeit dann, so, ne?
Ja, da warst du,
20,
wie alt warst du denn da?
Naja, 93 bin ich 18 geworden.
Da ging es richtig ab bei dir.
Endlich Führerschein, wobei ich bin ja beim ersten Mal durchgefallen bei der Prüfung. Das war der Prüfer hat mir auch eine ganz miese Rechts-vor-Links-Situation gebracht.
Ja, mein Prüfer hat mich auch ganz linke Lunge abgezogen beim ersten Mal. Also ich habe, glaube ich, beim dritten Mal bestanden. Beim ersten Mal hat er mich gibt Richtung Bergedorf-Billstedt, gibt es so eine riesen Kreuzung mit 8 Spuren. Und davon sind 2 Linksabbieger, 2 Mitte, 2 rechts und 2 rückwärts. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und der hat mich auf eine gepackt und dann wollten, aber ich war auf der Geradeausspur und wollte links und dann war aber grün für links und ich dachte, alle fahren los, geil, let's go und dann direkt durchgefallen. Beim zweiten Mal war ich so aufgeregt, dass ich direkt nach 5 Minuten durchgefallen bin. Und dann habe ich den smartesten Move meines Lebens gemacht. Ich habe meinem Fahrlehrer gesagt, ich will den ersten Prüfer wieder. Weil der erste Prüfer hat gesagt, ey, eigentlich bist du richtig gut gefahren, bis auf diese eine Stelle. Und er sagt, war eine 50-50 Chance, dass du packst oder nicht packst, weil hier fliegen die meisten Leute durch. Ich so, okay, geil. Und dann habe ich gesagt, ich will den ersten Prüfer wieder haben. Und der dann so, oh scheiße, zweimal durchgefallen, eigentlich kannst du es ja, komm, wir machen mal eine Nummer. Und dann sind wir 20 Minuten gefahren, hat er gesagt, so bestanden. Das war ganz geil. Aber, naja. So, 1993. Endlich können wir zu Beginn an mal wieder ein paar Namen droppen, die man vielleicht noch nicht so häufig schon mal gehört hat. Herzlichen Glückwunsch zum Vogel des Jahres, Flussregenpfeifer, und dir alles Gute zur Orchidee des Jahres, Helmknabenkraut. Aber das war noch nicht alles, was 1993 in Deutschland und dem Rest der Welt passiert ist. Am 1. Juli 1993 veränderte sich für die Menschen in Deutschland ihr Alltag auf den ersten Blick kaum, doch auf den zweiten Blick bedeutete die Einführung der 5-stelligen Postleitzahlen eine kleine Revolution. Plötzlich gab es nicht mehr zahllose Doppelungen, stattdessen erhielt jeder Ort eindeutig seine eigene Nummer. Natürlich gab es erstmal den üblichen Abfuck, weil man sich eine neue Postleitzahl merken musste, ganz zu schweigen von den entstehenden Kosten, weil bestehende Visitenkarten, Briefbögen etc. neu erstellt werden mussten. Doch schon bald erwies sich das System als praktisch und übersichtlich. Heutzutage sind die 5-stelligen Postleitzahlen so selbstverständlich, dass man sich fast nicht mehr erinnern kann, wie es vorher war. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass es 4-stellige Postleitzahlen gibt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich aufgeregt habe, dass es jetzt 5-stellige sind.
Nee, also ich habe mich darüber auch nicht unbedingt aufgeregt. Ich weiß, irgendwie war es Thema bei meinen Eltern, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die auch irgendwelche Ja, wobei, weiß ich gar nicht genau. Aber kannst du dich noch erinnern, weil in so großen Städten war ja dann immer die Postleitzahl und der Stadtteil hatte eine Nummer. Mhm. Weißt du noch, welche das bei dir war?
65.
65, das war dann Sasel, oder was? Oder?
Pombüttel.
Pombüttel. Ja, ich überlege nämlich gerade, ich glaube, bei mir war es 70. So Wandsbek da so, die Ecke war, glaube ich, Hamburg 70. Ja, keine Ahnung.
Könnte sein.
Spannender Fun Fact.
Könnte sein. Also ich glaube, wir waren 65. Ich überlege gerade, ich habe gerade so vor Augen 2000 Hamburg 65.
Fragt man sich auch ein bisschen, nach welcher Logik das vergeben wurde, ne? Und weißt du noch, früher konnte man ja auch anhand der Telefonnummer sehen, also da wusste, ne, die Stadtteile hatten.
Genau.
Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, weil du kannst ja Nummern schon lange irgendwie mitnehmen und so, und das ist
ja genau.
Kurz und quer.
In Pottmüll war das 6-0.
0, ja, genau, 0, bei uns war es nämlich 6-9. Also ja, genau. Meine Nummer fing mit 695 an.
Ja, dann hast du aber Barmbek Ecke Friedrichshain. Nee, nicht Friedrichshain, sondern wie heißt das?
Naja, da Dulsberg habe ich.
Ja, ja, genau. Das war 65 oder 69.
Ja. Barmbek.
Barmbek. Gute Erde auch bei der Gegend, ne?
Ja,
schön. Wo man noch zum Maluchi gegangen ist.
Richtig.
Richtig geil.
Ja. Ja, ja, damals
aber
war das.
Also was ich da nicht an der Sache verstehe, jetzt heute, ne? Also früher war es mir egal, aber heute verstehe ich es nicht. Wie kann einer auf die Idee kommen, dass Deutschland mit vierstelligen Postleitzahlen auskommt?
Ja. Naja, weiß ich.
Das war ein bisschen kurzfristig gedacht, fand ich, ne?
Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass das halt eine ganze Zeit lang ging, solange man vielleicht nicht so viel Sachen verschickt hat. Also war das nicht vielleicht damals so, dass dann auch einfach mehr Postaufkommen war und man halt anhand der fünfstelligen Postleitzahlen dann halt Sachen besser, schneller zuordnen konnte und so?
Naja, oder es war wegen der neuen Bundesländer, dass man gesagt hat, okay, wir machen mal alles neu.
Stimmt.
Wir machen mal alles neu und dann hat man gesagt, komm, wir setzen noch einen drauf von 4 auf 5.
Ja klar. Na logisch, das wird's sein.
Ja.
Weil du musstest ja auf einmal, alle ostdeutschen Bundesländer brauchten ja auch, ne? Weil ich weiß nicht, keine Ahnung, was die dann in der DDR für Postleitzahlen hatten. Aber das wahrscheinlich auch mit den Doppelungen gemeint.
Die hatten doch nix.
Ja, die haben, da gab's keine Post.
Da gab's keine Postleitzahlen.
Die haben das per stille Post, die haben sich es immer weiter gesagt.
Ich glaube, darüber darf man nicht lachen, das ist nicht witzig.
Nein.
Nein, aber naja.
Ja. Ja, stimmt, das ist es.
So, hätte man eigentlich gedacht, dass man schon immer unter Strafe stehen würde, aber so kann man sich täuschen. Kinderpornografie wird strafbar. Erst ab dem 1. September 1993 trat in Deutschland ein Gesetz in Kraft, das den Besitz und die Beschaffung von Kinderpornografie unter Strafe stellt. Damit setzt sich der Gesetzgeber ein klares Zeichen für den Schutz Minderjähriger und die gesellschaftliche Achtung solcher Inhalte. Wer von nun an gegen das Verbot verstieß, musste mit empfindlichen Strafen rechnen. Dieser Schritt bedeutete zugleich eine neue Sensibilität gegenüber einem Thema, das lange Zeit eher im Verborgenen lag. Plötzlich wurde deutlich, dass das Wohl von Kindern in jeder Hinsicht oberste Priorität haben sollte. Ja, so richtig geil ist das nicht geworden, weil, wenn du dir anguckst, was die Leute für Strafen kriegen, das ist voll lächerlich. Das sind so 2 Jahre auf Bewährung und so.
Ja.
Wo ich finde, ey, das ist für mich ist das so. Nach Mord und Vergewaltigung / Missbrauch ist das ziemlich schlimm, das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, nicht umsonst wirst du ja auch, wenn du dann als Verurteilter dementsprechend in den Knast kommst, wird das passieren dir ja entsprechend nicht so schöne Dinge, aber ja, also klar, ich weiß nicht, das mit den Strafen weiß ich jetzt nicht, ob das ist das so, dass
ich meine, ich habe das irgendwie habe ich das gerade im Kopf. Ich glaube nicht, dass es gefährliches Halbwissen ist, aber ich habe mich schon sehr oft darüber aufgeregt, dass jemand, der, keine Ahnung, 200.000 Kinderpornobilder bei sich auf der Festplatte hatte und nachweislich mit Verbreitung und so, also das mit verbreitet hat und dann irgendwie 3 Jahre oder sowas bekommen hat. Wo ich einfach denke, so, nee, das dumme Schwein, das muss voll, richtig voll dingsen.
Ja, na klar, würde ich jetzt tendenziell auch sagen. Ich finde es auch krass, ehrlich gesagt, dass das erst Mitte der 90er überhaupt, also weißt du, dass das erst geändert wurde.
Aber es ist ja sowieso so ein Thema von früher, quasi. Da hat man, glaube ich, danach gelebt, worüber man nicht redet, das gibt's nicht.
Ja. Ja, es gibt ja viele so Themen, also wo, also, und das hat alles immer ein bisschen so mit so Sexualität oder sexueller Orientierung oder so zu tun, wo dann einfach sehr spät einfach erst Sachen geregelt, also auch sowas wie Vergewaltigung in der Ehe war ja super lange, ja. Im Grunde genommen straffrei und auch alles, was so mit Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter. Das hat ja Ewigkeiten gedauert, bis man das mal so irgendwie neu oder anders geregelt hat, alles.
Ja, also und wie gesagt, ich glaube, das war so, worüber nicht gesprochen wurde, das gab es auch nicht. Deswegen brauchten wir auch gar keine Streifen. Strafen, nicht Streifen. Streifenhörnchen.
Ja, kann sein.
Ja. Aber das fand ich auch schon damals schwierig.
Ja, und heutzutage, also das ist natürlich auch eine der negativen Erscheinungen des Internets, dass es natürlich Leuten, die dann sowas entweder produzieren oder auch sich einfach nur in Anführungsstrichen besorgen, sehr viel leichter gemacht wird als früher. Ne?
Ja, klar. Also das ich finde das auch ganz schwierig. Aber ich finde halt auch ganz schwierig, damit einhergehend, dass es quasi das im Internet oder doch im Internet relativ wenig kontrolliert wird, wie sich zum Beispiel Jugendliche auch präsentieren im Internet.
Mhm.
Also da achtet ja auch, oder vielleicht jetzt mehr, aber früher achtet da ja gar keiner drauf.
Ja, weiß ich nicht. Also nee, gut, vielleicht nicht, aber warum? Also um sie besser schützen zu können oder
was? Ja, um sie schützen zu können und um gar nicht erst solche Leute anziehen zu können. Also, so weißt du, weil es gibt ja auch sehr viele, die im Internet dann auf der Suche sind nach potenziellen Opfern, sage ich jetzt mal. So, und ich finde halt, diese Medienkompetenz bei Kindern, die müsste viel mehr kontrolliert werden, glaube ich.
Ja, also dass man natürlich für sowas auch irgendwie sensibilisieren müsste oder sollte, glaube ich auch. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht so eine, so eine Opferumkehr macht. Das ist ja dann ein bisschen das Ähnliche wie, weiß ich nicht, eine Frau, die vergewaltigt wird und sagt, naja, jetzt mal keinen kurzen Rock angezogen. So, das
Nein. Also das meine ich gar nicht, sondern ich sage nicht, dass die schuld sind oder so, um Gottes Willen auch nicht, dass die Eltern schuld sind oder so, aber ich finde trotzdem, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt der Eltern oder Verpflichtung geben sollte der Eltern zu gucken, was ihre Kinder auf Social Media machen.
Ja, das würde ich auch sagen. Also so,
dass man denen halt auch relativ früh erklärt, quasi wie krank das Internet ist und was du mit gewissen Dingen, die du machst, die erstmal harmlos klingen oder harmlos aussehen, aber was damit bewirkt werden kann. Weil ich glaube, da fängt es an, schon kompliziert zu werden, weil es die wenigsten Leute machen. Also die sagen so, ey, klar kannst du hier aus dem Schwimmbad lustige Bilder posten, aber geh davon aus, dass wenn irgendein perverses Schwein das sieht, dass er das sofort als Einladung nimmt.
Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass Eltern mit Sicherheit die Verpflichtung haben, da zu sensibilisieren und sich halt auch damit auseinanderzusetzen. Generell jetzt, ne, nicht nur bei dem Thema, sondern überhaupt, was ihre Kinder im Internet machen. Insbesondere, wenn sie jetzt noch relativ jung sind, so ab einem gewissen Alter.
Ja. Kontrollierst du, was deine Kinder im Internet machen?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es gibt ja Apps, mit denen man das machen kann. Also jetzt auch von Google zum Beispiel gibt es die, das heißt Family Link. So, da kann man dann halt sozusagen für die Kinder Accounts einrichten und kann zum Beispiel bestimmte Sachen im App Store sperren oder bestimmte Inhalte sperren, so. Das ist natürlich keine hundertprozentige, oder man kriegt eine Notification, wenn die sich eine neue, also man muss freigeben, wenn die sich eine neue App installieren wollen, ne, so, was weiß ich, Snapchat, TikTok, was auch immer. Ist so, aber ich, so, wir reden halt auch mit denen darüber oder haben jetzt mittlerweile, sind sie, würde ich sagen, in einem Alter, wo sie auch schon ganz gut alleine klarkommen, aber wir haben schon früh eigentlich mit denen halt auch immer über so Gefahren gesprochen oder
Risiken. Ja, ich finde halt, das ist auch wichtig, aber ich kenne halt auch ganz viele, oder ganz viele ist übertrieben, ich kenne aber auch welche, also Eltern, die selber eigentlich gar keine Ahnung haben und auch gar nicht wüssten, wie sie das kontrollieren.
Naja, klar, du musst dich schon ein bisschen selber auch auskennen, ne? Also auch jetzt zum Beispiel, um diese App, die ich gerade meinte, bedienen zu können, das ist jetzt nicht so, also da musst du schon ein bisschen Plan haben von Google, ne, von, das ist jetzt, ja, auch nicht so einfach.
Okay. Ja, ich finde das wichtig und ich finde auch, das muss man fördern. Und das ist auch keine Verbotsgeschichte, sondern es ist einfach, das ist wichtig, die Kinder zu schützen, halt auch da in diesen Bereichen, finde ich.
Absolut.
Weil es gibt da draußen so kranke Schweine. Ja. Mann, was für ein anstrengendes Thema. So, die erste Fokusausgabe erscheint. Am 18. Januar 1993 tauchte plötzlich ein neues Gesicht am deutschen Kioskhimmel auf. Das Nachrichtenmagazin Fokus, ganz nach dem Motto Fakten, Fakten, Fakten und an dem die Leser denken. Nee, und an die Leser denken. Wollte es an den Platzhirschen ordentliche Konkurrenz machen. Gründer Helmut Markwort setzte auf eine moderne Optik und knackige Texte. Quasi das Fastfood unter dem Polit- und Wirtschaftsmagazin. Eine kleine Trivia am Rande. In den allerersten Ausgaben thronte ein Computer auf dem Titel, was für die damalige Zeit ziemlich futuristisch wirkte. Manche Leser blätterten sogar heimlich schon vor der Kasse durch, um einen Blick auf die neuesten Stories zu erhaschen. Und so begann eine Erfolgsgeschichte. Ich mochte Fokus immer lieber als Stern, als Spiegel.
Boah, das ist ja für mich.
Ja, du als Linksradikaler, klar, war klar.
Dass nee, weil, nein, nein, vor allen Dingen, weil mein Vater ja sehr lange beim Spiegel gearbeitet
hat. Ja, stimmt.
Und bei uns war das natürlich auf jeden Fall Thema. Also nicht, dass mich das jetzt so wahnsinnig interessiert hätte, dass da jetzt so ein neues Magazin rauskommt, aber weil mein Vater halt beim Spiegel war zu der Zeit schon, war das natürlich irgendwie Thema und genau. Ich kann mich jetzt daran erinnern, dass das natürlich auch immer eher so ein bisschen abgewertet wurde, so nach dem Motto, naja, das ist hier so Fast-Food-Journalismus und so. Hm. Also mein Vater war schon sehr überzeugter Spiegelist. Genau. Hm. Naja, und also klar, die haben eine Zeit lang, waren sie, glaube ich, schon sehr erfolgreich auch, aber dann hat sich das ja irgendwann auch wieder umgedreht. Also heutzutage weiß ich gar nicht, spielen die keine große Rolle mehr. Ich meine, gut.
Aber welches Magazin spielt heute noch eine große Rolle?
Ich wollte gerade sagen, die Auflage vom Spiegel ist wahrscheinlich auch mittlerweile ein bisschen so unter ferner Liefen. Also das gedruckte Heft zumindest. Aber ich glaube, Fokus ist noch mal so ein bisschen weniger relevant.
Ja, glaube ich auch.
Aber die hatten auf jeden Fall ihre Hochzeit. So, das,
Aber liest du heute? Ach, du liest ja sowieso nicht.
Nee, ich habe ja manchmal, ne, so wie gesagt, wenn ich am Bahnhof bin, dann denke ich so, ach komm, geil, ich kaufe mir jetzt nicht mal so ganz auf Oldschool irgendwie so eine Zeitschrift. Also bewusst jetzt eine, wo auch so ein bisschen längere Texte drinstehen. Und dann
Playboy.
Nehme ich mir mal vor, die zu lesen und dann schleppe ich sie aber einfach nur 2 Tage mit mir rum oder wie lange ich unterwegs bin und dann liegt sie hier bei mir auf so einem riesen Stapel zu Hause im Wohnzimmer und dann ein halbes Jahr später schmeiße ich sie ins Altpapier. Das ist nicht immer so der normale.
Ich lese ja voll gerne. Also tatsächlich lese ich gerne, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich irgendwo hinfahre oder fliege, lese ich gerne. Und ich habe mir dafür extra, es gibt so eine App, die heißt Readly. Und die hat eigentlich so ziemlich jedes Magazin in Deutschland, haben die da drin. Und dann zahlst du halt 9 Euro, glaube ich, im Monat, 9,99 €. Und kannst sie alle lesen. Hast auch Tageszeitungen drin und sowas alles. Und ich lese das voll gerne, weil ich finde das auch cool, weil man liest dort, also ich zumindest, lese dort Zeitungen, die ich mir wahrscheinlich nicht holen würde. Also sowas, es gibt so Welt der Wunder Zeitung. Hm. Da stehen aber manchmal echt geile Sachen. Oder es gibt eine Wissenszeitung, da stehen auch ganz geile Sachen drin. Die würde ich mir nie kaufen, glaube ich.
Aber liest du das am Handy dann oder wo?
Auf dem Tablet.
Auf dem Tablet, okay.
Auf dem Tablet, genau. Also du kannst es auch auf dem Handy lesen, ist aber ultra nervig. Aber auf dem Tablet ist das schon ganz geil, weil dann ist es halt wie so eine Zeitung. Und ich mache das sehr, sehr gerne vor Flügen, hole ich mir halt alle möglichen Zeitungen und du hast halt wirklich alles da drin. Gaming-Zeitung, Technik-Zeitung, Fotografie-Zeitung, dann diese ganzen Yellow Press-Zeitungen hast du da drin, also ganze Magazine hast du da drin. Und das ist schon ganz geil.
Hm. Das ist geil. Also
ich mag, aber es macht halt nur Sinn, wenn man auch wirklich Interesse am Lesen hat. Wenn man nicht keinen Bock hat auf Lesen, dann ist, glaube ich, nicht
so. Ja, gut. Nee, da, ich habe, bei mir ist es halt einfach tendenziell so, dass ich habe einfach keinen Bock auf Lesen. Also bei mir funktioniert alles nur über Hören.
Ja.
Ich höre ja am Tag bestimmt 2 Stunden Podcast und auch halt so querbeet. Also manchmal eben, also viel so politische Sachen, aber auch so Wissenschaftspodcasts, irgendwas übers Weltall, über was weiß ich, gibt ja alles Mögliche. Es gibt so einen Podcast, der sich nur mit dem Mittelalter beschäftigt.
Okay.
Wo die dann so bestimmte Ereignisse im Mittelalter dann so 1,5 Stunden lang irgendwie aufdröseln. Also ich höre alles und, aber lesen fällt mir irgendwie super schwer. Ich kann mich irgendwie nicht wirklich darauf konzentrieren. Ich finde das anstrengend. Ich nehme das alles irgendwie nur übers Hören.
Doch, auf. Ich mag das gerne. Ich habe das eine Zeit lang, habe ich das gemacht, weil ich Angst hatte, dumm zu werden. Und, also nein, weil ich habe manchmal so Phasen, da nervt mich diese Vereinfachung des Lebens durch Technik. Hört sich wahrscheinlich komplett bescheuert an, aber ist wirklich so. Und dann habe ich manchmal so Anwandlungen, wo ich denke so, oh, ich werde echt dumm. Und weil ich muss ja nichts mehr machen, sondern das macht ja alles mein Handy, das macht alles mein PC. Und dann habe ich mal so einen intensiven Drang zu lesen, weil ich immer denke so, okay, A, vermittelst du da, oder kriegst du dadurch ein relativ gutes Allgemeinwissen, wenn man halt nicht jetzt nur Bullshit sich durchliest, und B, ist das bestimmt gut für den Kopf, wenn der die ganze Zeit liest und so. Das finde ich ganz geil. Ja, deswegen habe ich jetzt auch mit Spanisch angefangen, weil ich gedacht habe, so, ich muss mal wieder was für meinen Kopf tun, also lerne ich mal jetzt eben eine Sprache.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Also wenn man alles nur noch so, also weißt du, wenn du für jedes Problem einfach immer nur noch erstmal dein AI-Assistenten fragst, so, und dich quasi mit dem Lösungsweg nicht mehr selber beschäftigst, glaub schon, dass es auch halt mit deiner kognitiven Leistung irgendwas macht. Beziehungsweise wenn du die nicht vielleicht auch anders forderst, dass du dann, und ich würde jetzt mal die steile These behaupten, dass es vielleicht auch schon so ein bisschen ein Problem unserer aktuellen politischen Situation ist, dass Leute einfach viele Dinge so als gegeben einfach hinnehmen oder so nachplappern und sich nicht mehr selber damit auseinandersetzen, wie es vielleicht wirklich ist.
So. Das auf jeden Fall, plus, und das macht mir halt so ein bisschen Sorge, dass die Generation, die jetzt gerade aufwächst, die teilweise haben die mit 10, mit 12 schon ein Handy und so, wo ich denke so, okay, die sind irgendwann, sind sie halt komplett abhängig von Maschinen.
Ja, ich bin mir da irgendwie auch immer unsicher.
Also ich verstehe, das ist, man spart so viel Zeit dadurch, man kann dadurch auch Frust und so weiter und so weiter alles reduzieren, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn das so früh schon anfängt, weil man trifft ja immer wieder auf Leute und dann sagt man solche Sachen wie, ja, mach doch mal so und so. Also so richtig logische Dinge, wie soll das denn gehen, bla bla bla. Also so richtig, so wo du denkst, oh Gott, wir sind alle komplett am Arsch.
Ja, naja. Ja, also ja, zum Thema generell, also so Technikabhängigkeit, das ist ja mein allergrößter Horror. ich glaube, ich würde mich von der Brücke stürzen, ist, dass ich, für mich ist ja auch Musik super wichtig und ich habe halt, meine komplette Musik existiert eigentlich nur noch im Netz.
Ja.
So, wenn eines Tages Spotify nicht mehr funktioniert, warum auch immer, entweder weil ich kein Internet mehr habe oder weil halt jemand sagt, nee, wir machen den Laden hier morgen zu, dann bin ich halt richtig am Arsch.
Weil dann ich musst kann, du wieder den guten alten Plattenspieler rausholen.
Ja, ich meine, der Witz ist, ich habe ja sogar noch einen und ich habe auch noch Platten, aber da denke ich wirklich manchmal irgendwie, also da hätte ich schon noch gerne irgendwie so ein analoges Backup. Ich überlege manchmal, ob ich wieder anfangen sollte, mehr Platten zu kaufen, weil wenn der Tag mal kommt, dass die Apokalypse losbricht und ich kann keine Musik mehr hören, dann ist für mich vorbei.
Ja, die Idee habe ich auch ganz oft, dass ich mir überlege so, ein Plattenspieler wäre so geil, so einen Plattenspieler zu haben. Und dann habe ich so ein romantisches Bild im Kopf, dass man halt so, ne, abends nicht den Fernseher anmachen oder so, sondern man hört einfach mal eine Platte. Und dann weiß ich aber in dem Moment, wo ich das Bild im Kopf habe, weiß ich, das wird niemals passieren.
Ja, nicht oft. Also wir haben das tatsächlich früher ab und zu mal gemacht, aber früher halt.
Damals, in guten alten Zeiten.
93.
Am 4. April zeigte ein Häftling in Schwalmstadt, wie spektakulär ein Gefängnisausbruch sein kann, wenn man einen guten Freund mit leichten Hang zum Abenteuer hat. Mit einem aus einer Kaserne entwendeten Fuchspanzer donnerte dieser gleich durch 4 Gefängnistore, als wäre er der Star in einem Hollywood-Actionfilm. Natürlich war das Motorengeräusch nicht zu überhören und die krachende Show löste bei den Justizbeamten ungläubiges Staunen aus. Die Flucht war zwar von kurzer Dauer, der Panzerausflug endete recht schnell wieder hinter Gittern, doch diese filmreiche Aktion ging in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Finde ich geil. Also, ja, finde ich geil, aber irgendwie auch komisch.
Ja, vor allen Dingen, also das muss wirklich ein sehr, 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 sehr guter Freund gewesen sein, der dieses Risiko eingeht, erstmal von der Bundeswehr einen fucking Panzer zu klauen, um dann damit seinen Kumpel zu befreien. Also ich meine, ist ja glasklar, dass wenn das schief geht, dass er selber dann, keine Ahnung, vielleicht für die nächsten 10 Jahre...
Aber komplett am Arsch.
Ich meine, gut, dann haben sie wenigstens zusammen da gesessen. Vielleicht war das ja auch das Ziel, dass sie einfach wieder vereint
sein
wollten. Vielleicht
haben sie gesagt, getrennt sein ist echt scheiße, lass mal was Witziges machen.
Ja, also irgendwie schon so, ja, Respekt für die Aktion, aber irgendwie halt auch schon ein bisschen bescheuert. Gab es nicht mal irgendwen, der auch mit so einem
Heißluftballon.
Genau, wo einer dann mit einem Heißluftballon so in dem...
Ja, ich glaube, ja. Entweder war es ein Film oder es war echt, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe eben über sowieso... Genauso wie für Gangfilme habe ich ein Faible für Gefängnisfilme.
Ja.
So, einer meiner Lieblingsfilme ist Alcatraz. Mit hier Clint Eastwood, glaube ich, ist der.
Ja.
Welcher auch geil ist, ist The Rock mit. Also, es gibt schon echt geile Gefängnisfilme, finde ich. Und mich wundert, dass ich da so ein Faible für habe. Ich hoffe, ich lebe das niemals aus.
Ja, ich kann das aber ein bisschen verstehen. Also ich habe das nicht so sehr bei Filmen, aber zum Beispiel fand ich voll faszinierend, es gab eine Zeit lang, mittlerweile ist das wieder ein bisschen abgeebbt, ich weiß nicht, das war komischerweise kurzzeitig so ein bisschen so ein Trend. Da gab es so 4, 5 Typen, die haben, also die in Amerika, und die haben halt YouTube-Kanäle gemacht und halt immer so darüber berichtet, wie es halt ist im Ami-Knast. Also welche Regeln es so gibt und was passiert, wenn du das erste Mal in den Knast kommst, auf was musst du achten und so. Und ich meine nicht, dass mir das jemals passieren wird, hoffentlich, dass ich in ein amerikanisches Gefängnis komme, aber trotzdem fand ich das irgendwie immer voll faszinierend.
Verstehe ich voll. Ich habe auch früher, es gibt einen Typen, der heißt Ross Kemp, der hat früher so eine Serie gehabt, die gefährlichsten Gangs der Welt. Und der ist immer überall hingefahren, hat so mit denen gequatscht und so und bla bla bla. Auf jeden Fall, das fand ich auch immer richtig spannend.
Ja, und es gibt auch, das findet man mittlerweile leider nicht mehr, weil ich glaube, der hat das alles sperren lassen. Aber eine Zeit lang gab es auch auf YouTube diesen, kennst du Louis Theroux? Das ist so ein englischer Dokumentarfilm.
Ja, der auch Gangs und sowas besucht hat.
Genau, und der hat nämlich auch mal so eine komplette Reportage in so einem amerikanischen Knast gemacht und ist halt auch, und ich meine, wenn man den Typen jetzt sieht, ne, der ist halt sehr schmächtig, so ein weißer Dude, und dann stand er halt in so einer Zelle mit so 10 afroamerikanischen Typen, die ihm dann irgendwie erklärt haben, wie sie erstmal jeden zusammenschlagen, der da in die Zelle, und er hat den halt auch voll so die provokanten Fragen gestellt und so, und das fand ich also schon krass irgendwie.
Finde ich auch voll spannend. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, wo man davon ausgeht, dass man damit da niemals mit in Berührung kommt, dann findet man das spannend.
Ja.
Aber es ging mir schon immer so bei allen Sachen.
Ja. Naja, gut, hoffen wir mal, dass niemand von uns jemals ein Gefängnis von innen sehen wird. Außer man macht nochmal einen Ausflug nach Alcatraz. Da war ich ja letztes Jahr, das ist sehr spannend. Kann man sich mal angucken.
Ja. Gute alte Alcatraz. So. Am 2. Dezember 1993 fand das fulminante Finale um den König des Kokains statt. Pablo Escobar wurde von einem kolumbianischen Sonderkommando auf einem Hausdach in Medellin erschossen. Damit endete eine der schillerndsten und zugleich gefürchtetsten Karrieren der Drogenwelt. Berühmt oder berüchtigt war Escobar nicht nur für sein Imperium, sondern auch für sein extravagantes Anwesen samt privaten Zoo. Dazu soll er Geldbündel in Hühnerställen versteckt und Nashörner durch die Gegend geflogen haben. Nach unzähligen Verfolgungsjagden, spektakulären Fluchten und einer Prise Hollywood-Glamour schloss sich mit seinem Tod das Kapitel eines Kartelltyrannen, während seine Nilpferde Kolumbien bis heute unsicher machen.
Ja, auch so ein Phänomen irgendwie, wo, also ja, also natürlich irgendwie super mieser Typ, hat natürlich viel Scheiße gemacht, hat ja auch ohne Ende Leute umgebracht und was weiß ich, aber trotzdem halt so ein Typ, der so eine Faszination irgendwie ausstrahlt, finde ich. Ja.
Ja, ich habe, also ich kann die Faszination um den zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt ja diese Serien auf Netflix über ihn. Finde ich voll langweilig. Weil ich weiß nicht, warum mich das nicht catcht.
Also mich catcht es definitiv. Also, ne, achso, meinst du jetzt Narcos oder diese
Doku? Ich glaube, ist nicht Narcos, die über Pablo Escobar?
Ja, ich glaube. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch eine über ihn selber. Ja,
aber die habe ich auch mal gesehen, aber die ist schon relativ alt. Also,
das kann sein, ja.
Ja, alt im Sinne. Und habe ich auch versucht anzufangen, aber ich habe halt null Bezug dazu. So, da finde ich die über St. Pauli, da gibt es ja auch eine Dokumentation über die, über diese Sondereinheit, so rund um Mucki Pinsner.
Naja.
So, die finde ich richtig spannend, die habe ich richtig durchgesuchtet. Aber Pablo Escobar, nö.
Ja, also mein Problem bei Narcos, habe ich aber glaube ich auch schon mal erwähnt, ist ja grundsätzlich, dass die Serie gefühlt so 2/3 auf Spanisch ist und dann immer mit Untertitel. Das schaffe ich nicht, irgendwie, da muss ich zu viel lesen. Ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie Pablo Escobar ist halt schon irgendwie so ein Typ, der, wo ich sage, ja, ey, eigentlich krass, was der so gemacht hat. Aber jetzt auch nicht, irgendwie natürlich nicht im positiven Sinne, aber ja, aber ich weiß nicht, hatten wir ja auch schon mal. Also generell faszinieren mich auch so generell so also was heißt Kriminalthemen, ist ja hier fast ein bisschen zu kleines Wort, aber halt so Gangster-Typen oder Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, Banken überfallen oder.
Ja. Mariah Carey veröffentlicht mit Musicbox das erfolgreichste Album des Jahres 1993. Das Album verkaufte sich weltweit über 30 Millionen Mal und die Singles über 14 Millionen Mal. In Deutschland war hingegen What's Up von Fawn & Blond der Titel, der am häufigsten auf Platz 1 thronte in den Singlecharts. Ganze 10 Wochen lang. Mit 9 Wochen an der Spitze schlug sich Mr. Vain von Culture Beat auch nicht schlecht, während All That She Wants von Ace of Base immerhin auch noch 8 Wochen die Pole Position belegte. Und ich glaube sogar, Musicbox ist eins der erfolgreichsten Top 50 Alben ever von Mariah Carey. Aber ich mochte die noch nie.
Ja, doch. Also ich fand die
hübsch fandst du sie ja.
Also ja, klar, zu der Zeit hatte ich mit Sicherheit definitiv einen Crush auf die. Und ich fand auch die Musik geil. Also tatsächlich so, die hat ja auch dann so ein paar Hip-Hop-Kollaborationen gemacht, so mit so Richtung Wu-Tang Clan oder auch so anderen Leuten. Also das war schon sehr mein Ding damals. Und die soll ja, also keine Ahnung, ja, ich habe sie jetzt leider nie getroffen. Die soll ja als Person sehr, sehr schwierig sein, so Leute halt so sehr herablassend behandeln. Aber so ihren Musikkatalog finde ich schon sehr geil. Und ich meine, sie ist halt eine krasse Sängerin. Es gibt auch, sie hat ja mit Luther Vandross zusammen, Alter, jetzt komme ich nicht auf den Songtitel, den auch, also zuerst Lionel Richie und Diana Ross gesungen haben. Naja, egal. Hier glaube ich so irgendwie Royal Albert Hall oder sowas, da hat Luther Vandross mal so ein Live-Konzert gegeben, da haben die den Song auch zusammen live performt. Also ich meine, sie ist einfach eine krasse Sängerin, muss man schon sagen.
Ich glaube, sie ist auch eine der Sängerin mit der höchsten Anzahl unterschiedlicher Oktaven,
die gesungen
werden kann, irgendwie sowas.
Ja, also schon, ich würde Whitney Houston noch ein bisschen drüber ranken, so, aber schon, die ist schon so auf dem Level, finde ich. Und ich habe die immer schon sehr gefeiert.
Dann gebe ich ihr nochmal eine Chance. So. Nach längerer Pause war es endlich soweit. Die Ärzte, die sich selbst bescheiden als die beste Band der Welt bezeichnen, feierten ihre Wiedervereinigung. Zwischen der Auflösung und dem Comeback lagen zwar nur ein paar Jahre, für eingefleischte Fans fühlte es sich wie eine halbe Ewigkeit an. Farin, Urlaub, Bela B. und wieder mit dabei. Rodrigo González sorgten sofort wieder für Euphorore. Bei ihrem Comeback-Konzert machten sie so viel Lärm, dass die Nachbarn angeblich überlegten, gleich wieder die Polizei zu rufen. Doch die Ärzte waren zurück und das war Grund zum Feiern. Außer für die Leute, die mit die Ärzte noch nie was anfangen konnten und nach ihrem Comeback noch weniger. Ja, zu denen gehörte ich.
Ja gut, also zu der Zeit haben mich die Ärzte absolut null interessiert. Ich weiß aber, dass ich irgendwann, vielleicht war das sogar schon davor, irgendwie, also Ende der 80er oder so, ich weiß nicht genau, wann das rausgekommen ist, mir dieses Live-Album von denen gekauft habe, Nach und Sie sind Flut. Mhm. Das waren so 4 Platten, glaube ich, wo halt so aus verschiedenen Konzerten so Live-Mitschnitte drauf waren. Finde ich bis heute auf jeden Fall ein geiles Album, kann man sich ab und zu mal reinziehen, wenn man jetzt wie die Ärzte hören will. Aber ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal. Also ich bin bis heute und war auch immer auf jeden Fall Team Ärzte anstatt Team Tote Hosen.
Ja, ich weiß, war ja auch Team immer. Gar keiner von beiden.
Das war ja immer so, ich weiß gar nicht, ob ich glaube im Nachhinein eher auch so von irgendwie Musikmedien ein bisschen aufgeputschter.
Ja, das haben die aber auch selber, also es gab ja die drei großen Rockbands, also reichweitentechnisch und Zuhörertechnik, Onkels.
Scorpions?
Nee, also Deutsch-Rockbands, Onkels, Ärzte, Toten Hosen. Und ich glaube, die haben sich tatsächlich alle wirklich gehasst.
Kann sein, ja. Kann sein. Aber Ärzte finde ich cool. Ich finde die Typen auch bis heute einfach, ich glaube, weiß nicht, ich schneide das jetzt nicht so mit, aber Bela B. macht, glaube ich, bis heute einfach auch gute Sachen, so ein bisschen, also so kulturell, gesellschaftspolitisch. Ich weiß nicht, ich finde die Ärzte gut.
Ist nicht schlimm. Die letzte Tischtennis-Weltmeisterin, die nicht aus China stammt. Jung-Jung-Hwa aus Südkorea sorgte 1993 für einen Paukenschlag an der Tischtennisplatte. Sie holte den WM-Titel und bis heute die letzte, die nicht aus China kommt. Wer sich heute im Tischtennissport umschaut, sieht fast nur chinesische Ausnahmeathletinnen, die Szene beherrschen. Deshalb bleibt Jung-Jung-Hwas Erfolg so legendär. Erinnert uns daran, dass immer eine Überraschung lauern kann. Und irgendwann wird Chinas Siegesära beim Tischtennis vielleicht wieder durchbrochen. Ja, die Chinesen halt, ne? Chinesenfide, sag ich immer.
Ja, ich frage mich nur, ehrlich gesagt, also ja, gut, sind halt viele, aber warum sind die jetzt gerade im Tischtennis? Es gibt ja so ein paar Sportarten, in denen die halt einfach sehr, sehr gut sind. Also gehen die da so all in und sagen halt, das fördern wir, oder ist einfach nur aufgrund der Tatsache, dass halt so viele, viele Menschen sind, purzeln da halt statistisch gesehen mehr Gute raus. So, das checke ich immer nicht so ganz.
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass die aufgrund der Menge der Leute, die dort wohnen, in China, dass sie deswegen Tischtennis, also so Sportarten, die auf kleiner Fläche stattfinden können. Dass das so ihre Sachen sind. So Judo,
Kung-Fu. Judo vor allen Dingen. Ich glaube, keiner macht in China Judo.
Klar.
Ach so.
Doch, in China die machen doch Judo in China.
Ist das nicht eher so ein japanisches Ding?
Weiß ich nicht.
Aber,
naja. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass das der Grund dafür ist. Tischtennis sind die richtig gut. Also alles, wo man nicht viel Platz braucht, sind die richtig gut.
Ja,
oder wo Einzelsportler aktiv drin sind. Weil so ja, Mannschaftssportart, welche Mannschaftssportart ist China gut?
Ja, Fußball auf jeden Fall nicht.
Nee, also vielleicht Schwimmmannschaft. Aber ansonsten.
Ja, nein, aber. Nee, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, weil die sind ja wirklich. Also, warum ist China in Fußball nicht gut? Ja. Das ist ja, also ist ja erstmal jetzt nicht so zu erklären, weil es muss weil ja schon.
Viel Platz haben für Fußballfelder.
Ja, naja. Ah. Nee, ist ja auch nicht so ein großes Land.
Ich glaube, das ist.
Aber wobei, also wenn man deiner Theorie konsequent folgt, müssen sie ja richtig, richtig gut in Schach auch sein. Aber das sind sie wahrscheinlich auch. Ja, hier dieses Go. Da drin sind die auch sehr gut.
Mhm. Aber die sind bestimmt auch gut in Schach.
Ja.
Aber vielleicht ist Schach auch zu westlich.
Ja, wo sie auch sehr, sehr gut drin sind, ist Turmspringen.
Okay.
Braucht man, also geht ja auch, wenn man klein, also wenn man gut genug zielt. Kann man ja auch ein kleines Becken
machen. Kann man ein kleines Becken mal machen.
Ja, haben wir das ja.
Haben wir jetzt erklärt. Wieder mal mit Logik gewonnen, würde ich sagen. Ne? Aber mal Logik. 1993 erblickte Doom das Licht der digitalen Welt und sorgte für ordentlich Blei und Blut in den Pixelhölle in der Pixelhölle. ID Software stellte auf einen Schlag sicher, dass jeder Schultag mit Gesprächen über Rockmusik, Kettensägen und abgetrennten Dämonenkörpern begann. Einen besonderen Platz hat Doom bis heute dank seiner damals bahnbrechenden Grafik, die per Maus und Tastatur zu ungeahnten Adrenalinschüben führte und war auch für die damals überhaupt noch nicht existente Mod-Szene für Games die Geburtsstunde. Ich war, muss ja zugeben, ich war eher der Unreal Spieler.
Mm.
Doom fand ich gar nicht so geil, sondern ich fand Unreal fand ich besser und am besten fand ich Unreal Tournament.
Ja, nee, also Unreal ist komplett an mir vorbeigegangen. Doom habe ich so ein bisschen gespielt, aber fand ich jetzt auch, also es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Jetzt klar, im Nachhinein weiß man irgendwie, dass das voll das krasse, revolutionäre Spiel war. Irgendwie damals hat mich das jetzt nicht so gecatcht, aber das war auch eine Phase, da hat jetzt Zocken nicht so die krasseste Rolle in meinem Leben gespielt. Also da habe ich schon, haben ja letztes Mal schon ja gesagt, ich war ja sehr so in der Hip-Hop-Welt unterwegs und ich war tatsächlich viel unterwegs, auch irgendwie dann so auf Events und ja. Aber ja. Es gab ja, glaube ich, mittlerweile auch, also es gab ja dann mehrere Teile, es gab ja auch so ein Remake nochmal.
Ja, also jetzt ist gerade wieder eins vorgestellt worden. Also so vom Ding her, klar, hat das eine richtig große Fanbase, um Gottes Willen, ne? Aber hat mich nie gecatcht.
Nö. Nee.
Ich war eh immer eher so der Fantasy-Typ. Also ich fand Fantasy-Sachen fand ich immer viel cooler als diese Horror und Dings Horror oder Zukunftsding. Ich fand immer so Fantasy-Spiele geil.
Ja. Ja. Gibt ja zum Glück genug Angebot.
Das stimmt. Wem Doom zu hart war und oder zu doof, der konnte sich 1993 mit Myst vergnügen. oder es zumindest probieren. Denn während man in wunderbaren Landschaften umherstreifte, ließ sich schon mal die Zeit vergessen. Aber den kniffligen Rätseln verzweifelt nicht nur Gelegenheitszocker, sondern denn Logik der Nachvollziehbarkeit standen hier nicht unbedingt an oberster Stelle. Aber am damals beispiellosen Erfolg von Mys änderte das nichts. Der erste Teil aus 1993 galt mit über 6 Millionen Kopien seinerzeit als das meistverkaufte Computerspiel der Welt. Das lag auch daran, weil das Game auf CD-ROM erschien und mit einer extrem detaillierten und beeindruckenden Grafik blendete. Mys, das ist doch dieses Point-and-Click-Adventure, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man es so bezeichnen würde, aber genau, du klickst immer und siehst im Grunde genommen dann immer so ein statisches Bild und musst da dann halt immer weiterkommen und irgendwie halt diese Rätsel lösen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch gespielt habe, aber mir war das zu
kompliziert, war es.
Ja.
Also ja. Ich habe es nicht gerafft.
Ich auch nicht. Und dann, also bei sowas, ich verliere da super schnell die Motivation. Ich habe keinen Bock, mich dann eine halbe Stunde da irgendwie rumzutüfteln und zu probieren, wie man da jetzt irgendeine Kiste aufkriegt und hin und her. Das ist mir zu bescheuert. Also da habe ich nicht die Geduld für. Also beim Zocken jetzt vor allen Dingen auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe es versucht und habe es halt nicht gepackt und habe es dann auch wieder weggepackt.
Nee, ich kann mich erinnern, das ist schon krass aussah damals. Das war schon beeindruckend. Stimmt. Irgendwie so grafikmäßig. Aber das Spiel selber habe ich gedacht, nee, komm, Alter, das ist hier nicht meins.
Stimmt.
Ist das nicht sogar ein deutscher, ist das nicht sogar von einer deutschen?
Glaube ich nicht.
Nee,
glaube ich nicht, weil deutscher Entwickler weltweit Erfolg, nein. Also, das gab es erst bei Anno und den Siedlern. So. 1993 rührten die Dinosaurier an den Kinokassen. Der mit Jurassic Park verwandelte Steven Spielberg die Filmwelt für immer. Zum ersten Mal war es nicht komplett übertrieben, wenn von realistischen Effekten gesprochen wurde, denn die Tyrannosaurus Rex und Co. sahen wirklich absolut echt aus. Dazu kam noch die epische Musik von John Williams und fertig war einer der größten Blockbuster aller Zeiten, der allein in Deutschland rund 9,3 Millionen Zuschauer ins Kino lockte. Mit Platz 2 verzauberte Disney den deutschen Kinos die großen und kleinen Zuschauer gleichermaßen. Der liebenswerte Straßenjunge Aladdin stolperte immer in eine magische Lampenwelt befreit den flinken Flaschengeist Ginny, gesprochen von niemand anderem als Robin Williams, und versuchte das Herz von Prinzessin Jasmin zu erobern. Nebst kunterbunter Animation und einer Prise Humor war es vor allem der Soundtrack, der diesen Film bis heute unsterblich macht. Wer summt nicht heute freiwillig oder unfreiwillig, wenn akuter Ohrwurmgefahr Ein Traum wird wahr oder Arabian Nights unter der Dusche? Auf Platz 3 wird es dann schnulzig. 6,2 Millionen deutsche Kinogänger strömten in Bodyguard und verlieben sich in die Glamour-Welt um Superstar Rachel Maron und ihren wortkargen Beschützer Frank Farmer. Obwohl die Story simpel klingt, Superstar in Gefahr, Bodyguard mit harter Schale und weichem Kern, fesselt der Film Publikum mit seiner Mischung aus Romantik und Spannung. Unvergessen ist natürlich Hewsons gewaltige Stimme, die mit I Will Always Love You dann auch noch die Charts sprengte. Also das erste Mal, dass ich sage, 3 richtig geile Filme.
Ja?
Ja, ich liebe Jurassic Park.
Ja, klar, also Jurassic Park.
Ich liebe Aladdin. Ja, und ich finde, Bodyguard ist tatsächlich einer der coolsten Filme.
Ich glaube, ich habe Bodyguard noch nie gesehen.
Ja, okay, dann solltest du das mal nachholen. Also das ist wirklich ein Film, das ist wirklich, ich mag den wirklich, obwohl gesungen wird. Ich hasse ja eigentlich Filme, wo gesungen wird. Aber der ist sehr, sehr cool, weil er halt auch eine, du hast ihn noch nicht gesehen, deswegen will ich nicht spoilern. Also er hat halt eine sehr krasse Wendung, die nicht vorhersehbar ist.
Okay. Ja, also ich meine, über Jurassic Park muss man natürlich nicht diskutieren. Der war geil. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe oder später dann erst irgendwie aus der Videothek. Ich schätze mal, ich bin mir aber nicht sicher, aber auf, ja, krasser Film. Heutzutage natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, was die Special Effects angeht, aber immer noch geil eigentlich. Und wenn man versucht, sich zurückzuversetzen in die Zeit, das war halt absolut krass, was die da gemacht haben. Hier so CGI-mäßig. Aladdin habe ich nicht gesehen. Ich habe irgendwann mal jetzt diese Neuauflage dann gesehen mit Will Smith
und so. Ja, die ist auch echt scheiße.
Aber
Aladdin, der Zeichentrickfilm oder Animationsfilm heißt das ja, der war schon cool.
Ja, gut.
Der war halt lustig und die Charaktere sind halt sehr geil. Also ich mag den sehr, aber ich mag auch Animationsfilme. Also insofern, mich haben sie gecatcht. Ich kann es sagen, wie es ist. Mich haben sie einfach gecatcht. Ja. Catch me as you can. Nee, if you can. Ja, und Bodyguard musst du bitte gucken. ich möchte dich bitten, das zu gucken. Da wirst du Steffi auch eine Freude machen, wenn du sagst,
ja,
okay. Hey, Schätzelein, hey, jetzt heute gucken wir mal schön Bodyguard.
Die hat ihn bestimmt schon dreimal gesehen.
Ja, die kann mitspielen.
Mitsingen.
Auch gut. RTL Samstagnacht startete am 6. November 1993 und wurde schnell zu einem Kultformat der deutschen Fernsehunterhaltung. Inspiriert von Saturday Night Live war diese Show für viele Zuschauer der Höhepunkt des Wochenendes. In insgesamt 146 Episoden bis zum Ende 23. Mai 1998 versammelten sich ein Ensemble, das aus heutiger Comedy-Größe bestand, wie Wiegald Boning, Olli Dittrich, Esther Schweins, Tanja Schumann, Stefan Jürgens, Tommy Krabbeis und Mirko Dornchev. Woche für Woche lieferten sie sich Live-Sketche, Parodien und musikalische Einlagen, die zwischen Nonsens und ein bisschen Satire schwanken. Besonderes beliebt waren Running-Gags wie Kentucky Fried Ficken, der fiktive Freizeitpark Kentucky Fried Fickenland und der legendäre Talk-Sketch Zwei Stühle, eine Meinung. Dabei wechselten sich temporeiche Einspieler mit spontanen Improvisationen ab. RTL Samstagnacht prägte eine ganze Generation von Comedy-Fans und gilt bis heute als Meilenstein des humorvollen Fernsehens. Und sowas sogar in Deutschland möglich ist.
Ja.
Ja. Fand ich gut.
Also, ja, muss man sagen, absolut legendär. Also mein tatsächlich meine Lieblings, ja, was weiß ich, wie man das nennt, war tatsächlich Zwei Stühle, eine Meinung mit Wiegald Boning und Olli Dittrich. Mike Hansen, natürlich legendär, wo Olli Dittrich immer diesen Kiez-Zuhälter gespielt hat. Aber halt auch andere Sachen. Da hat er angefangen mit diesen Parodien, auch Beckenbauer, Boris Becker und so. Das war alles so geil. Mirko Nonchef, auch mittlerweile ja leider gestorben, aber super krasser Typ, wo er immer diesen Piraten gespielt hat, der hat immer den Papagei auf der Hand und den Haken oben auf der Schulter und so.
Ja, das war richtig cool.
Halt so Sachen, wo man sich denkt, also halt so Kleinigkeiten, die so völlig bescheuert waren, aber wo du genau wusstest, die haben bestimmt schon, während die das geplant haben und sich ausgedacht haben, so viel Spaß dabei gehabt. Ja. War schon sehr cool.
Ja, war auf jeden Fall eine geile Sache.
Ja, und ja, naja, war ja im Text auch schon. Ich meine, sind ja auch heute noch viele auf die eine oder andere Art und Weise sozusagen involviert. Ich meine, Olli Dittrich hat dann später ja auch noch richtig geile Sachen gemacht, Ditsche und so. Das ist schon cool.
Aber macht er noch was?
Ich weiß nicht, gibt es Ditsche immer noch?
Nee, ich glaube nicht,
ne? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, die sind natürlich mittlerweile, na gut, wie alt sind die jetzt? Ah, weiß ich nicht. Nö, keine Ahnung. Jetzt verfolge ich das nicht mehr so, aber ja. Erster Schweins, die ist ein bisschen unter die Räder gekommen, irgendwie, glaube ich.
Ich weiß auch gar nicht, was sie.
Vielleicht hat sie irgendwie einen Gnadenhof irgendwo aufgemacht.
Oder? Nee, die wohnt auf Mallorca.
Ach so.
Das weiß ich. Die wohnt auf Mallorca.
Wird sie sich wahrscheinlich jeden Morgen ein bisschen in die Sonne legen. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die macht.
Ja. Und sonst, Tommy Krabbeis macht weiter Produzent. Der ist ja der Erfinder von Bernd das Brot.
Ja.
Gute Tommy.
Grüße ja, raus. Der streamt auch regelmäßig auf Twitch.
Ja, ja.
Diese, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt.
Als ich noch die Gamescom gemacht habe, da habe ich, oder haben wir uns kennengelernt und so und haben dann haben viel miteinander zu tun gehabt. Das war ein netter Typ. Der Tommy. Krabbi.
Ja.
Ja, das war's für 1993. Ging schneller, als man dachte. Aber
ja, aber dann haben wir ja mit auf jeden Fall RTL Samstagnacht noch auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ereignis gehabt, zumindest.
Definitiv. Definitiv. Nee, sehr cool. Dann würde ich sagen, aus drin und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns ins Jahr 1994 begeben. Das wäre richtig geil. 94 ist mein Lieblingsjahr.
Absolut.
Ja, wenn einer 94, dann ich.
Wir werden dann erfahren, warum.
Ja.
Guter Cliffhanger.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis demnächst.
Tschö.
Tschüss.